Ich lese gleich zu Beginn Verse aus der Apostelgeschichte. Die Geschichte beginnt damit, dass Petrus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, von einem Hauptmann namens Cornelius eingeladen wird. Die Bibel sagt über ihn, dass er ein gerechter Mann ist, der eine Art Verbindung zu Gott zu haben scheint. Er möchte näher zu Gott kommen, aber er weiß nicht, was er tun soll. Darum möchte er mit Petrus essen und Petrus zögert, weil Cornelius ein Heide ist. Das ist eine Ironie, wie wir später sehen werden. Aber Petrus hat eine Vision von Gott, in der Gott sagt, was ich rein genannt habe, sollst du nicht unrein nennen. Petrus isst also mit Cornelius und seinen Leuten und sie werden die ersten Heidenchristen. Das ist ein wichtiger Moment in der Apostelgeschichte. Als Petrus zurückkehrt und erzählt, dass er mit den Heiden gegessen hat und dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist, sind die Leute zunächst sehr kritisch gegenüber Petrus. Wie kann man mit Sündern zusammen essen? Wenn sie schon eine Weile in diese Kirche kommen, dann wissen sie, wie das klingt, oder? Es klingt wie die Pharisäer. Diese neue Gruppe von Gläubigen, diese Christen, sagen zu Petrus, wie kannst du mit Sündern essen? Wie kannst du mit Heiden essen? Petrus erzählt ihnen seine ganze Geschichte und sagt zum Schluss in Apostelgeschichte 11, ich hatte gerade zu reden angefangen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. In diesem Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott schenkte diesen Nichtjuden dieselbe Gabe wie vorher uns, als wir begannen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Wer bin ich, dass ich Gott daran hindern könnte? Diese Worte überzeugten sie. Und sie lobten Gott und sagten, Gott hat nun also auch den Nichtjuden den Weg zur Umkehr eröffnet, den einzigen Weg, der zum Leben führt. Dieser Heide hier ist sehr froh, dass Heiden in das Reich Gottes kommen dürfen. Und das ist das Herz von Jesus. Wir werden heute darüber sprechen. Das Herz von Jesus Christus ist Versöhnung, Gnade, Vergebung und Barmherzigkeit. Und besonders gerne tut Jesus das mit Essen. Jesus hatte sozusagen einen Essensdienst. Vielleicht haben Sie mich das noch nie sagen hören, aber früher habe ich das jeden Sonntag gesagt. Bevor ich die Leute zum Abendmahl einlud, sagte ich, dass Jesus einen Essensdienst hatte und ihn jetzt im Abendmahl fortsetzt. Er ist das Brot des Lebens, aber er bietet uns auch das Brot des Lebens an. Kommt jetzt und esst mit uns. Ein großer Teil des Dienstes von Jesus bestand darin, Sünder oder Menschen, mit denen Gerechte nicht verkehren sollten, an seinen Tisch einzuladen. Jesus lädt Sie heute ein, an seinem Tisch zu essen, mit ihm zu essen, so wie Sie sind, nicht wie Sie sein wollen oder wie Sie sein sollten. Jerusalem ist ein erstaunlicher Ort. Es ist eine sehr alte Stadt. Es gibt alte Städte wie Paris und dann gibt es sehr alte Städte wie Jerusalem, die es schon sehr, sehr lange gibt. Es gibt viele wunderbare Dinge in Jerusalem. Vor allem das Essen ist sehr gut. Ich habe dort das weltbeste Falafel gegessen, mindestens viermal an vier verschiedenen Orten. Aber eine Sache, die man besonders an Jerusalem und der ganzen Nation Israel bemerkt, ist, dass es zwar ruhig ist, aber ruhig wie eine Bombe, wie eine Band sagte. Es ist wie ein Pulverfass. Auch wenn es nicht explodiert, fühlt es sich an, als könnte die kleinste Sache das Ganze zum Ausbruch bringen. Im Hebräischen gibt es einen besonderen Ausdruck. Shalom. Shalom. Mashalom. Das Wort Shalom bedeutet Frieden und ist ein Gruß. Es ist wie Aloha. Man sagt es zur Begrüßung und zum Verabschieden. Shalom, Shalom. Sehen Sie Ihre Nachbarn an und sagen Sie Shalom. Manche kostet es ein bisschen Überwindung, aber lassen Sie es raus. Sehen Sie Ihren Nachbarn an und sagen Sie Shalom. Der Chor auch. Shalom bedeutet Frieden. Und es ist ein ganz besonderes Wort. Es ist mehr als nur Frieden. Es bedeutet so etwas wie Ganzheitlichkeit. Wie wenn die Dinge richtig sind. Es bedeutet nicht nur das Fehlen von Gewalt, es bedeutet echten Frieden. Als wir in Jerusalem waren, fanden wir einen oberflächlichen Shalom, aber keinen tiefen Shalom. Wissen Sie, was ich meine? Als wir dort ankamen, hatten wir das große Privileg, Dr. Eli Shukron zu treffen, der den Tempelberg entdeckt hat. Hier ist er. Oh, das ist ein Bild. Hier ist er in der Mitte. Das hier ist Eli, der weltberühmte Archäologe auf der rechten Seite, unser Reiseleiter Ronnie, der auch Meeresarchäologe war, und hinter uns sehen Sie die Südwand des Tempelbergs. Das ist der Ort, an dem sich der ursprüngliche Tempel befand. Links von meinem linken Ohr befanden sich die Tore, wo die Geldwechsler waren. Hinter den Bäumen kann man die Stufen sehen, über die die Menschen in den Tempel gegangen sind, nachdem sie die Mikwe benutzt hatten. Dieser Eli ist derjenige, der die Mikwe entdeckt hat. Ein riesiger Teich, der Teich von Siloam. Vielleicht erinnern Sie sich an die Stelle in der Bibel im Johannesevangelium Kapitel 9, als Jesus dem Mann Schlamm auf die Augen schmiert und ihm sagt, er solle sich im Teich waschen. Das ist die Mikwe, um seine Augen für den Tempel vorzubereiten. Er hat ihn entdeckt, aber der Tempelberg ist in vielerlei Hinsicht der Grund für den fehlenden Frieden, denn er ist der heiligste Ort für alle Juden. Dort muss der Tempel stehen. Er kann nirgendwo anders stehen. Dort befanden sich der erste und der zweite Tempel, aber jetzt gibt es dort eine weitere heilige Stätte, die drittheiligste Stätte der muslimischen Gemeinschaft, die Al-Aqsa-Moschee, die seit etwa 1300 Jahren dort steht, wo, so glauben die Muslime, Mohammed in den Himmel aufgefahren sei und den Koran empfangen habe. Dieser Ort hat also für beide Religionsgemeinschaften eine tiefe religiöse Bedeutung und sie haben zwei sehr unterschiedliche Erzählungen darüber. Die Westmauer des Tempels ist die heiligste jüdische Stätte, aber sie ist nur deshalb heilig, weil die Spitze des Berges noch heiliger ist. Darum gibt es diese ganzen Spannungen. Es gibt Spannungen um den Ort, um die Geschichte, um die Art und Weise, wie Dinge geschehen, wie Menschen in einem tief verwurzelten Denken behandelt werden. Auch in Jerusalem fragen mich viele Leute, was mir am besten gefällt. Und meine Lieblingssache ist nie das, was allen anderen gefällt. Mein Lieblingsort ist die Grabeskirche, weil ich Geschichte liebe. Viele Juden und vor allem Muslime finden diesen Ort sehr unheimlich. Und viele Christen finden ihn unheimlich, aber ich liebe ihn. Er erinnert mich an Hogwarts von Harry Potter oder ein dunkles Schloss. Er hat etwas Dunkles an sich. Das hier ist der größte Raum, in dem sich das eigentliche Grab von Jesus befindet. Der Überlieferung nach ist das das Grab Jesu. Und es gibt gute Gründe, warum es das echte Grab von Jesus sein könnte. Es gibt noch Höhlen und es gibt sechs verschiedene christliche Gruppen, die alle diesen Ort kontrollieren. So war und ist nicht nur der Tempelberg ein Ort großer Spannungen, sondern auch diese Kirche ist ein Ort tiefer Feindseligkeit, Ressentiments und Rivalität zwischen diesen sechs christlichen Konfessionen. Als die erste Grabeskirche zerstört wurde, nachdem es dem Byzantinischen Reich entrissen worden war, war dies ein wichtiger Grund für die Kreuzzüge. Und auch nachdem diese Kathedrale von den Christen zurückerobert worden war, wer auch immer das gewesen sein mochte, ob Orthodoxe oder Katholiken, die Armenier, die Kopten, es gibt sechs Gruppen. Und selbst als sie diesen Ort kontrollierten, so erzählte uns unser Reiseleiter, gab es viele Morgende, an denen man an den Toren der Grabeskirche ankam und mehrere Leichen von Priestern herumlagen. Das lag daran, dass die Priester manchmal wie die Gangs in New York auftauchten und sich um kleine Räume stritten und sich gegenseitig buchstäblich umbrachten. In ihrer Vorstellung gaben sie damit ihr Leben für ein Stückchen Kirche, das sie in dieser oder jener Tasche haben werden. Das ist für mich einfach unglaublich. Vor dem Eingang der Grabeskirche steht eine Leiter, die seit 350 Jahren an dieser Stelle steht, weil man sich nicht einigen konnte, wohin man sie versetzen sollte und wem die Leiter gehörte. Man wollte keinen Krieg um diese Leiter anzetteln. Diese Leiter hat inzwischen ihre eigene Wikipedia-Seite. Sie wird die unbewegliche Leiter genannt und sie ist ein Symbol für das, was vor etwa 100 Jahren als Status quo bezeichnet wurde, bei dem alle sechs Konfessionen jetzt in Frieden leben. Wenn Sie etwas in der Grabeskirche ändern wollen, müssen Sie alle sechs zusammenkommen und sich einigen, einschließlich der Frage, wohin Sie die Leiter versetzen sollen. Das ist doch kein Frieden, oder? Ist das Frieden? Selbst in der Grabeskirche, der heiligsten Stätte der Christen, findet man also einen Antigeist gegenüber Jesus Christus, nicht wahr? Kein Geist der Versöhnung, der Freundschaft und der Gastfreundschaft, sondern ein Geist der Toleranz nach außen, aber der Bitterkeit, des Grolls und der Uneinigkeit nach innen. Was ist der erste Gedanke, der uns beim Nachdenken darüber kommt? Nun, daran muss die Religion schuld sein, oder? Deshalb gibt es so viele Kriege, deshalb gibt es so viele Kämpfe. Vielleicht hat dein nerviger Freund diesen Autoaufkleber Koexistenz. Oder du siehst diesen Aufkleber in der Stadt und es ist ein sehr kluger, unzeitgemäßer Aufkleber, aber die Botschaft ist klar, oder? Wenn die Religionen einfach miteinander auskommen würden, gäbe es Frieden. Natürlich haben die Religionen Krieg geführt, ganz sicher. Und das Christentum ist in den Krieg gezogen. Aber mein Argument ist, dass man sich die Geschichte genauer ansehen muss, wenn man glaubt, dass es nur an der Religion liege. Ich würde behaupten, dass das 20. Jahrhundert das am wenigsten religiöse Jahrhundert ist, das wir bisher erlebt haben, abgesehen vom 21. Jahrhundert. Dennoch war es das kriegsreichste Jahrhundert der Welt. Sowohl die Nazis als auch die Kommunisten waren antireligiöse Bewegungen, oder? Die Nazis ertrugen nur Christen, die sich der Nazi-Propaganda anschlossen, und sie waren antijüdisch. Der Kommunismus erlaubte keine Religionsausübung, und doch haben diese beiden Gruppen einen Großteil der Kriege des 20. Jahrhunderts angezettelt. Und wenn es keine Religion mehr gäbe, würde ich garantieren, dass es in den Kriegen immer noch dieselben tiefsitzenden Ressentiments gäbe. Aber es ginge um andere Dinge, die immer noch sehr religiös konnotiert wären. Das ist mein Argument. Ich habe nicht mehr Zeit dafür, aber es geht nicht nur um Religion. Das ist mein Punkt. Es ist auch Religion. Es geht auch um die Sprache. Was wäre, wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen würden? Was wäre, wenn wir uns miteinander verständigen könnten? Würde das nicht eine Menge Streit und Krieg verschwinden lassen? In der Tat gab es einen Mann namens L.L. Zamenhof, einen jüdisch-polnischen Augenarzt, der eine Sprache namens Esperanto erfand. Das war sein Traum. Er dachte, wie wäre es, wenn wir eine Sprache schaffen könnten, die alle anderen Sprachen vereint und die jedermanns Zweitsprache werden würde? Dann könnten wir alle am Tisch sitzen und uns unterhalten. Aber auch das würde das Problem nicht lösen, oder? Es dauert nicht sehr lange. Ich liebe das Herz dahinter. Ich finde die Idee toll, aber sie löst das Problem nicht wirklich. Denken Sie zum Beispiel an die Fehden in Kentucky. Tausende von jungen Männern und Frauen, die sich damals gegenseitig umbrachten. Sie hatten ja die gleiche Kultur, die gleiche Sprache, alles, dieselbe Rasse. Und sie haben sich alle gegenseitig umgebracht. In den 90er Jahren, als ich ein Kind war, durften wir in L.A., wo ich zur Schule ging, keine einfarbig blauen oder einfarbig roten Hemden tragen, weil die Kämpfe zwischen zwei Gangs namens Bloods and Crips damals so schlimm waren, dass die Lehrer Angst hatten, man könnte erschossen werden. Sie sprachen alle die gleiche Sprache und hatten eine ähnliche Kultur. Oder schauen Sie sich Demokraten und Republikaner an. Sie sprechen fast dieselbe Sprache und gehen sich ständig gegenseitig an die Gurgel. Vielleicht ist Sprache auch nicht die Lösung. Meine Theorie ist, und ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass es unter all diesen Dingen etwas gibt, das die Quelle des Problems, der ganzen Spannungen, des Pulverfasses ist, das viele von uns heute in unserer Kultur spüren, und das ist der Stammesgedanke. Stammesdenken. Es gibt etwas in uns, das sich danach sehnt, zu einer Gruppe und einer Gemeinschaft zu gehören, und diese Gruppen und Gemeinschaften hängen von Erzählungen ab, von einer Geschichte. Das ist unsere Geschichte. Deshalb, und das ist so wichtig, hält sich jeder Stamm für die Gerechten. Wir sind die Gerechten. Wir sind die Gerechten. Sie werden feststellen, dass die Nazis glaubten, sie würden Gutes tun. Ja, der Ku Klux Klan glaubt, dass sie die Gerechten sind. Sie werden feststellen, dass die nervigste Person, mit der sie ideologisch nicht übereinstimmen, sei es in Politik oder Religion, glaubt, dass sie richtig liegt und sie nicht, wenn sie nicht mit ihr übereinstimmen. So ist es. Es gibt eine Selbstgerechtigkeit in jedem Stamm, die den Stamm zusammenhält, die wichtige Tabus hat. Dinge, die man nicht sagen darf, oder Lebensmittel, die man nicht essen darf, oder Menschen, mit denen man nicht verkehren darf, oder Kleidung, die man nicht tragen darf oder die man tragen soll. Es gibt eine Sprache, und all diese Dinge verankern tief in mir das Gefühl, dass ich zu einem Stamm gehöre, der Teil einer gerechten Gruppe ist. Eines meiner Lieblingsbücher, das diese Idee hervorhebt, die meiner Meinung nach wissenschaftlich untermauert ist, ist das Buch von Jonathan Haidt mit dem Titel The Righteous Mind, Why Good People Disagree on Politics and Religion. Es ist ein wirklich interessantes Buch. Es ist überhaupt kein religiöses Buch, aber ich denke, es ist sehr gut geschrieben. Jonathan Haidt stellt die Behauptung auf, und es gibt einige Studien, die das belegen, dass wir uns bei moralischen Problemen unbewusst nicht die Frage stellen, was richtig und falsch ist, sondern die Frage, was mein Stamm sagt. Was sagt meine Sippe dazu? Wenn Sie einer politischen Partei sehr verbunden sind, werden Sie sagen, was sagt meine Partei? Wenn Sie eine tiefe Verbundenheit mit Ihrer Familie haben, was sagt meine Familie? Wenn Sie eine tiefe Verbundenheit mit Ihrer Kirche haben, dann fragen Sie nach der Kirche. Und dann setzt man einen inneren Anwalt ein, um die Position zu verteidigen. Das ist eine große Voreingenommenheit, die man überwinden muss, wenn man einen guten moralischen Kompass schaffen will. Denn unser Bedürfnis, dazu zu gehören, ist tief darin verankert, dass unsere Gruppe die Gerechte ist. Ich bin auf der Suche nach Craig Bourne, er ist hier irgendwo. Ich schwöre, ich habe ihn gerade gesehen. Jedenfalls wies er auf dieses Zitat hin und als ich das Buch kürzlich wieder las, Sie zeigen auf ihn. Ja, ich sehe ihn leider immer noch nicht. Oh, da sind Sie ja. Schön, Sie zu sehen, Sir. Dieses großartige Zitat, wir sind nicht egoistisch, sondern wir sind gruppenbezogen. Wir sind gruppenbezogen. Deshalb sind Menschen bereit, ihr Leben für ihre Gruppe zu opfern. Das ist das Problem. Das Problem, mit dem wir hier in den Vereinigten Staaten konfrontiert sind und das Problem, mit dem Jerusalem in Israel konfrontiert ist, hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit Stammesdenken, das auf Religion basiert. Es ist nicht speziell eine Kultur, sondern ein Stammesdenken, das auf einer Kultur beruht. Und auf diesen Tribalismus gibt es eine Antwort. Wissen Sie, was die Antwort ist? Ich weiß, Sie wollen Jesus sagen, und das ist richtig. Aber Jesus gibt uns eine praktische Antwort. Die praktische Antwort ist Essen. Essen. Mann, wenn man hungrig ist, wenn man hungrig genug ist, isst man sogar mit seinem Feind. Nichts bringt Menschen besser zusammen als Essen. Wir haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass Kleingruppen ohne Essen nicht gut laufen. Die besten Kleingruppen sind diejenigen, die die besten Köche haben. Das ist wahr. Essen. Essen und Gastfreundschaft tauchen überall in der Bibel auf und sie stehen immer im Mittelpunkt von Versöhnung. Die Bibel beginnt mit dem Essen, erinnern Sie sich? Essen, das man essen soll und Essen, das man nicht essen soll. Denken Sie an den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und an den Baum des Lebens. Essen ist angenehm für das Auge und köstlich für den Geschmack. Kühles Wasser, das gut für die Knochen ist. Als Abraham in seinem Zelt sitzt, sieht er Gott mit zwei oder drei Engeln, wir wissen nicht genau wie viele. Sie kommen nicht zu Abraham. Sie gehen an seinem Zelt vorbei und Abraham läuft ihnen nach und lädt sie ein und bereitet ihnen ein Festmahl. Es gibt viele Beispiele, aber das Offensichtlichste ist natürlich Jesus selbst, der ständig mit Leuten zusammensitzt und isst, mit denen er nicht zusammen sein sollte. Das ist der Hauptkritikpunkt, den die Pharisäer an Jesus haben. Die Kritik ist nicht einmal seine Lehren über den Sabbat oder solche Dinge, obwohl das wichtige Punkte sind. Es geht darum, dass er mit Prostituierten, Zöllnern, Samaritern und anderen Sündern und Außenseitern verkehrte und mit ihnen aß. Sich mit jemandem zusammenzusetzen und mit ihm zu essen, bedeutete, ihn als Bruder oder Schwester zu bezeichnen, ihn als gleichwertig zu betrachten. Aber Jesus hat das ständig gemacht und so das Leben der Menschen verändert, mit Essen. Und als Christen glauben wir natürlich, dass Jesus Nahrung ist. Er ist lebendiges Brot und lebendiges Wasser, deshalb feiern wir die Eucharistie oder das Abendmahl. Jesus lädt sie an den Tisch ein. Vielleicht können Sie eine Mitarbeit im Essensbereich haben, so wie Jesus es gemacht hat. Vielleicht können Sie Menschen, vor denen Sie Angst haben und die wir doch eigentlich lieben sollten, zu einem guten Essen einladen, vor allem wenn Sie ein guter Koch sind. Gott hat nicht ohne Grund gute Köche geschaffen. Er schuf sie zur Versöhnung. Deshalb können Sie so gut kochen. Okay, wenn Sie schlecht kochen, müssen Sie vielleicht jemand anderen fragen. Jesus hatte einen Essensdienst. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die über einen Mann namens Daryl Davis, der überzeugter Christ ist. Ein schwarzer Mann und ein äußerst erfolgreicher Musiker. Er spielte mit einigen der großen Boogie-Woogie-Typen. Er erzählte, dass er in den 60er Jahren, als er 10 Jahre alt war, in Massachusetts das einzige schwarze Kind in einer Pfadfindergruppe war. Er war 10 Jahre alt und hatte noch nie mit Rassismus zu tun gehabt oder ihn erlebt. Und er marschierte durch die Stadt, in der er aufgewachsen war. Und er war derjenige, der die amerikanische Flagge trug. Er sagte, dass er plötzlich spürte, wie Dinge nach ihm geworfen wurden, wie Bierdosen oder Essensreste. Sein erster Gedanke war, dass diese Leute keine Pfadfinder mochten. Und er fragte sich, warum sie mit Sachen bewarfen. Der Pfadfinderleiter kam zu ihm und ging mit ihm, um die Dinge abzuwehren, die die Leute nach ihm warfen. Das war übrigens im Norden der USA, in Massachusetts. Als er zurückkam, fragte er seine Lehrer, warum haben die uns mit Sachen beworfen? Die sagen, oh, und wichen der Frage einfach aus. Dann ging er zu seinen Eltern und sie setzten sich mit ihm hin. Das war das erste Mal, dass er von seiner Mutter und seinem Vater über Rassismus aufgeklärt wurde, dass der einzige Grund dafür seine Hautfarbe war. Für ihn ergab das einfach keinen Sinn, er mochte diese Antwort nicht. Er dachte, wie kann mich jemand nur wegen meiner Hautfarbe nicht mögen? Darum versuchte er in seinem Leben immer wieder auf Menschen zuzugehen, die er als rassistisch empfand, bis Folgendes passierte. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Ich kann kaum glauben, dass sie wahr ist. Sie können diese Geschichte auf YouTube sehen. Bis er schließlich eines Tages den obersten Führer des Ku Klux Klans zum Abendessen einlud. Dieser Imperial Wizard ist, glaube ich, der nationale Anführer, also so etwas wie der Präsident des Ganzen. Jemand, von dem ich sicher bin, dass jeder in diesem Gebäude ihn für absolut böse hält. Aber stellen Sie sich vor, wenn man schwarz ist, wie beängstigend sich das anfühlen würde. Der erste Berührungspunkt war die Einladung dieses Mannes zu einem Interview, um etwas über den Clan zu erfahren. Er sagte zu der Sekretärin, sagen Sie ihm nicht, dass ich schwarz bin. Und so lud er ihn zuerst ein. Das ist er mit dem Clanführer. Können Sie sich vorstellen, wie verängstigt er ist? Ich meine, er sieht zwar hart aus, aber innerlich muss er ein bisschen Angst haben. Er hatte ein Gespräch mit diesem Typen und dann lud er ihn zum Essen ein. Zuerst brachte dieser Typ Roger Kelly seinen Leibwächter mit, der immer bewaffnet war. Dann lud er ihn immer wieder zu sich nach Hause zu einem guten Essen ein. Im Laufe der Jahre wurden sie gute Freunde und hatten Diskussionen über alles Mögliche. Er erzählte eine Geschichte, in der dieser Typ sagt, weißt du denn nicht, dass es bei Schwarzen ein Gen gibt, das sie gewalttätiger macht? Und Daryl antwortete ihm, weißt du denn nicht, dass es ein Gen gibt, das wissenschaftlich bewiesen ist, dass weiße Menschen zu Serienmördern macht? Kelly sagte, was meinst du damit? Und Davis sagte, nenn mir einen Serienmörder, der schwarz ist. Aber ihm fiel keiner ein, worauf Davis sagte, ich kann dir 10 Serienmörder nennen, die weiß sind. Als Kelly sagte, das ist einfach nur dumm, sagte er, genau. Es ist diese Art von Gesprächen, die er im Lauf der Zeit aufgrund seines Charakters ertragen konnte, mit einem offensichtlich unheimlichen Kerl voller Hass und Rassismus. Aber schließlich kehrt Roger Kelly um und hängt seine Kutte an den Nagel oder was immer das sein soll. Im Laufe der Zeit hat Daryl Davis tatsächlich 200 verschiedene Leute davon überzeugt, den Clan zu verlassen. Jedes Mal, wenn sie den Clan verlassen, schenken sie ihm ihre Kutte. Was denken Sie darüber? Was denken wir darüber? Es gibt einige Leute, die Daryl Davis gegenüber kritisch eingestellt sein mögen. Wie kann man sich mit solchen Sündern abgeben? Wie kann man mit jemandem verkehren, der so offensichtlich böse ist, rassistisch, alles, was nicht amerikanisch ist, alles, was schlecht ist? Wie konntest du als schwarzer Mann dein, du weißt schon, was ich meine, verraten? Wie konntest du das nur tun? Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Zuallererst ist Daryl Davis ein überzeugter Christ und vielleicht lebt er genau das auf die effektivste Weise, was Jesus uns gesagt hat, was wir tun sollen. Er tut es auf eine Weise, die ich als Weißer nicht tun kann, oder? Diese Geschichte hat etwas ganz Besonderes an sich. Ich liebe diese Geschichte, weil ich glaube, dass es an dem Essen liegt. Davis macht das hauptsächlich über das Essen. Er hat einen Essensdienst. Und ich habe einen Essensdienst. Übrigens, sind Sie ein guter Koch? Wissen Sie, was ich kann? Ich mache Millionen Dollar Macaroni mit Käse. So wird es genannt. Eigentlich kostet es 50 oder 60 Dollar, aber Millionen Dollar Macaroni hört sich besser an, weil man zu Whole Foods gehen und die wirklich guten Käsesorten kaufen muss. Das ist es, was die Leute beim Käse-Macaroni verpassen. Sie kaufen billigen Käse und dann bekommt man das, wofür man bezahlt hat. Man muss den teuren Käse verwenden. Und man muss den Käse reiben. Man sollte nicht einfach geriebenen kaufen, man muss ihn selbst reiben. Wir müssen Amerika wieder zum Reiben bringen. Das ist es, was wir tun müssen. Wir müssen reiben. Das ist es, was wir wollen. Und dann das Kochen. Essen zubereiten und Gastfreundschaft und Menschen an seinen Tisch einladen reißt so viele der Mauern ein, die wir errichtet haben. Wollen Sie nicht wieder echten Frieden in Amerika? Keinen oberflächlichen Frieden, sondern einen tiefen Frieden, bei dem Sie Ihren Nächsten mögen und Ihr Nächster Sie mag. Das ist es, wozu Jesus uns aufruft. Er ruft uns nicht dazu auf, einander nur zu ertragen. Er ruft uns dazu auf, gastfreundlich, vergebend und liebevoll zueinander zu sein. Und ich bin so froh, dass es Menschen gibt, die immer noch bereit waren, als ich ein Idiot war und Probleme in meinem Leben hatte, mich nach einem harten Tag auf ein gutes Essen an ihren Tisch einzuladen. Jesus hatte einen Essensdienst. Das ist der Ort, an dem Petrus ist. Petrus wurde an den Tisch von Jesus eingeladen. In Apostelgeschichte 11 entdeckt Petrus, dass eines der besten Dinge, die Jesus tut, darin besteht, die Menschen genau da zu lieben, wo sie sind. Dass das Christentum und das Evangelium alles auf den Kopf stellen. Überall woanders heißt es, benimm dich und erst dann kannst du zu uns gehören. Aber Jesus sagt, man gehört dazu, bevor man sich benimmt. Sie gehören dazu, bevor sie alles richtig machen. Sie gehören sogar dazu, bevor sie glauben. Wollt ihr nicht zu mir an den Tisch kommen und bei mir sitzen? Und sie taten es, sie freuten sich und Jesus rettete sie von ihrer Sünde. Ich glaube, der Kern dessen, was ich sage, ist eine Art Möglichkeitsdenken. Jemanden anzusehen, den man als Christ als beängstigend oder böse oder als Außenseiter empfindet und sich zu fragen, ob es möglich ist, dass er sich ändern könnte. Das ist dieser geistliche Blick darauf, welche Veränderungen möglich sind bei einem Menschen. Die Haltung, mit der man jemanden ansieht und denkt, ja, vielleicht ist sie jetzt böse, aber sie kann ein freundlicher Mensch werden. Ja, jetzt sind sie unnahbar, aber würden sie mich an sich heranlassen? Der Geist von Jesus ist der Geist, der sagt, diese Person mag jetzt ein Außenseiter für mich sein, aber es ist möglich, dass sie Gott kennenlernt. Vielleicht kann ich für sie ein paar Millionen Dollar Macaroni mit Käse machen. Oder ich kann auch sehr gute Schokoladen-Toffee-Kekse backen. Das ist für ein anderes Mal. Und ich mache ein sehr gutes geräuchertes Honighähnchen. Alle diese Dinge. Ich weiß nicht, was Ihr bestes Gericht ist. Vielleicht machen Sie eine gute Schüssel Müsli, aber es funktioniert. Laden Sie Menschen an Ihren Tisch ein und fangen Sie an, ihnen zuzuhören. Und beobachten Sie, wie das auch Ihrem Herzen Frieden bringt. Sie werden feststellen, dass nicht jeder so schlecht ist, wie Sie gedacht haben. Herr, wir lieben dich. Und ich bitte dich, dass du uns einen wahren Geist des Friedens gibst. Nicht um zu urteilen oder zu tadeln, sondern um zu verstehen, dass jeder eine andere Geschichte hat. Jeder hat andere Eltern, die ihm andere Dinge beigebracht haben. Jeder ist an einem anderen Ort aufgewachsen. Aber du liebst uns alle, Herr. Hilf uns zu verstehen, dass sogar böse Menschen deine geliebten Söhne und Töchter sind und du willst, dass sie wie ein verlorener Sohn nach Hause kommen. Hilf uns nicht wie der ältere Bruder zu sein, sondern wie der Vater, der an der Tür wartet und darauf wartet, dass deine Kinder zu dir nach Hause kommen. Herr, wir lieben dich und wir danken dir. Im Namen Jesu. Amen.